Elbows up. Ellenbogen hoch, das ist der Kampfslogan, den viele Kanadier dieser Tage immer wieder zu hören bekommen. Die Phrase kommt, wie könnte es anders sein in Kanada, vom Eishockey, dem Nationalsport in Kanada. Und er bedeutet so viel wie, wir sind noch lange nicht besiegt. Jetzt kämpfen wir erst recht. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionsstiftung und ich darf Sie herzlich zu einer neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut im Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Diese Woche blicken wir über den Atlantik, aber nicht zu Donald Trump, sondern weiter nach Norden, nämlich nach Kanada. Warum die Kanadier sich gerade um den Slogan Elbows abtummeln, welche Rolle Eishockey in der aktuellen Politik spielt und alles, was Sie über die anstehende Parlamentswahl wissen müssen, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Dr. Bernd Althusmann, Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ottawa, Kanada. Aber bevor wir über die anstehende Parlamentswahl in Kanada reden, gibt es diesmal keinen Blick um die Welt, sondern eine kleine Bitte an Sie. Wenn Sie diesen Podcast hören, bewerten Sie ihn doch. Bei Apple oder auf Spotify können Sie uns Sterne geben oder eine kleine Bewertung schreiben. Was finden Sie gut? Was vielleicht nicht? Seien Sie brutal ehrlich, Elbows up, wie die Kanadier so schön sagen. Ich sage jetzt schon vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre Rückmeldung zu diesem Podcast. Und damit zum eigentlichen Thema. Kanada. Ich freue mich, mit meinem heutigen Gast über den großen weißen Norden, the Great White North, zu sprechen, über Kanada und die dort anstehenden Wahlen. Hallo, Herr Dr. Althusmann. Schön, dass Sie mir übers Internet zugeschaltet sind und sich die Zeit für uns nehmen.
Ja, beste Grüße. Ein freundlicher Gruß aus Kanada, aus Ottawa, um genauer zu sein. Und im Gegensatz zu Deutschland, ich hatte in den letzten Tagen Kontakt auch natürlich mit meiner Familie, die von guten Temperaturen, höheren Temperaturen als hier sprechen. Aber es ist dennoch relativ heiß in Kanada, weil am 28. April nämlich vorgezogene Neuwahlen anstehen. Insofern, ein tolles Land steht möglicherweise vor einem Regierungswechsel oder aber eben auch nicht. Und als Konrad-Adenauer-Stiftung sind wir politischer Beobachter. Wir sind ja quasi auch so eine Art Radar für das, was in diesem großen Land, was um ein Vielfaches größer ist als Deutschland, dann tatsächlich im Moment politisch betrachtet so von Interesse ist.
Vielen Dank für die kleine Einführung zu Ihnen, Herr Dr. Althusmann. Und wir wollen auch gleich einsteigen in das politische System Kanadas, was da gerade los ist. Das fing ja schon an dieses Jahr. Aber tatsächlich, wir haben es im Vorgespräch auch schon kurz angerissen und ich habe im Intro Eishockey erwähnt. Das ist der Nationalsport in Kanada. Alles dreht sich irgendwie um Eishockey. Und verraten Sie uns doch kurz, gerade heute ist etwas passiert, was, glaube ich, in Deutschland, ich weiß nicht, ob König Fußball so eine Macht hat in Deutschland wie Eishockey in Kanada. Erzählen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch kurz, was heute passiert ist, wo wirklich Eishockey und Politik wieder einmal aufeinandertreffen.
Vielleicht noch eine Anmerkung meinerseits. Meine beiden ältesten Kinder sind begeisterte Hockeyspieler. Mein Sohn und meine älteste Tochter, die inzwischen als Lehrerin in Berlin arbeitet und er selber gerade seinen Master gemacht hat. Wenn ich hier von Hockey spreche, ja, dann gucken die mich immer verwundert an, denn Feldhockey, so wie meine Kinder es spielen, das hat hier nicht die gleiche Bedeutung wie Eishockey. Aber sie nennen es in Kanada eben auch einfach nur Hockey. Das ist der Nationalsport hier und er wird begeistert verfolgt. Und deshalb wird heute Abend eine geplante Fernsehsendung, nämlich eine TV-Debatte zwischen den Spitzenkandidaten der Parteien, in diesem Fall auf Französisch, eine besondere Herausforderung, dann tatsächlich um 2 Stunden vorgezogen, damit die möglichen Zuschauer und Zuhörer dann auch die Gelegenheit haben, ihrem Nationalsport zu frönen. Und lassen Sie mich noch anmerken, dass das auch deshalb eine hohe Bedeutung hat, zwar nicht heute Abend, aber vor kurzem das Thema Hockey oder Eishockey hier natürlich eine ungeahnte Popularität erhalten hat dadurch, dass Kanada im Vierländerturnier die USA vor wenigen Wochen mit 3-2 geschlagen hat. Nicht nur das Singen der kanadischen Nationalhymne vorher ist mit Inbrunst hier geschehen, sondern Sie können sich vorstellen, die Kanadier sind inzwischen sehr patriotisch, sehr nationalbewusst. Es geht für sie um vieles und das war etwas Symbolisches, nämlich hier die USA in Zeiten, wo Donald Trump eine besondere Aversion gegen Kanada äußert, nämlich der 51. Bundesstaat zu werden und damit respektlos sich gegenüber den Kanadiern aus meiner Sicht verhält. Dann die Amerikaner im Nationalsport auf beiden Seiten zu schlagen, das hat hier für unglaubliche Jubelstürme gesorgt und natürlich die Kanadier nochmal ein Stück weit zusammenrücken lassen.
Und Sie sprechen schon so viele Themen allein mit diesem kleinen Hinweis an, die wir heute auch auf jeden Fall noch besprechen werden, nämlich der große Nachbar im Süden Kanadas. Die USA spielen eine große, große Rolle im Wahlkampf, aber auch der Sport. Und damit sieht man, wie aufgeladen die Situation in Kanada ist. Und deswegen ist es auf jeden Fall wert, dass wir darüber sprechen, was am 28. April eigentlich geschieht. Um aber zu verstehen, was am 28. April passiert, müssen wir ein kleines Stück zurückgehen. Mitte März wurde verkündet, dass jetzt eben, wie gesagt, am 28. April ein neues Parlament gewählt wird. Dabei hat das Land gerade erst einen neuen Premierminister bekommen. Herr Altusmann, lassen Sie uns die Ereignisse im Land einmal aufdröseln und wir fangen am besten mit dem alten Premierminister Kanadas an, Justin Trudeau. Der ist nicht mehr im Amt, der hat Anfang des Jahres seinen Rücktritt bekannt gegeben, er ist zurückgetreten. Wer war der Mann und warum ist er zurückgetreten?
Justin Trudeau, der Sohn des viel früheren Premierministers Kanadas, nämlich ebenfalls ein Trudeau, ist vor 10 Jahren ins Amt des Premierministers gekommen. Kleine Anekdote am Rande für die liberale Partei. Aber die Anekdote lautet, dass er mit seinem Gegner in seinem Wahlkreis sich tatsächlich einen handfesten Live-Box-Wahlkampf geliefert hat, was seine Popularität damals noch mal deutlich gesteigert haben soll. Ich war dort noch nicht im Land. Aber klar ist, dass als Justin Trudeau für die Liberalen die Regierung von Stephen Harper abgelöst hat, nämlich die damaligen Konservativen. Stephen Harper ist auch Präsident der IDO, der Internationalen Demokratischen Union, viele Jahre. Von daher auch mit der CDU oder mit den Christdemokraten aufs Engste verbunden. Justin Trudeau hat Stephen Harper geschlagen, beziehungsweise die Liberalen zur Mehrheit geführt. Und zunächst galt er als der absolute Politikstar am Himmel Nordamerikas, aber auch für viele europäische Staatschefs war er aufgrund seiner vielleicht auch gewissen Art Jugendlichkeit, Leichtigkeit im Umgang mit der Politik, auch seinen angekündigten Veränderungen für die Gesellschaft, also Toleranz, Geschlechtergerechtigkeit, Anerkennung unterschiedlichster Formen des Lebens. All dies waren Dinge, die er in den Vordergrund seiner Politik gestellt hat. Wir würden in Deutschland vielleicht in manchen Debatten dieses heute als besonders woke Ansage für ein Regierungsprogramm betrachten. Aber ungeachtet dessen hat er dann einige Jahre regiert mit seiner liberalen Regierung, ist allerdings durch eine vorgezogene Neuwahl in den Corona-Zeiten, besser gesagt nach den Corona-Zeiten, dann noch in eine Minderheitsregierung gerutscht. Und diese Minderheitsregierung wurde von der New Democratic Party, das sind dem Grunde nach Sozialdemokraten, wenn wir sie jetzt vergleichen, so eine Mischung zwischen linker Partei Deutschlands und Sozialdemokraten, die haben diese Minderheitsregierung immer gestützt. Mhm. Dennoch, die Politik in Kanada war bis zum Dezember letzten Jahres, aber auch über fast das gesamte Jahr 2024 hinweg, aber auch noch bis weit in den Januar hinein, davon geprägt, dass die Menschen in Kanada wörtlich die Nase gestrichen voll hatten von der Politik von Justin Trudeau. Das hat kurz vor Weihnachten zum Rücktritt seiner eigenen Finanzministerin Chrystia Freeland geführt. Ein innerregierungsinterner Streit, sodass er dann selber Anfang Januar die Notbremse gezogen hat, seinen Rücktritt angekündigt hat, der dann später vollzogen wurde. Also das ist Justin Trudeau. Seine privaten Veränderungen in seinem Leben, das ist halt so bei vielen Politikern, dass hin und wieder auch mal Veränderungen im privaten Leben anstehen. Aber das soll nicht im Vordergrund stehen. Entscheidend ist, dass er mit seiner Politik bis Anfang des Jahres 2025 weitgehend als gescheitert galt und insbesondere von der großen Mehrheit der Bevölkerung für Teile des Versagens der öffentlichen Infrastruktur, der Politik im weitesten Sinne verantwortlich gemacht wurde.
Also soweit der Aufstieg und Fall des Justin Trudeau. Wie sind denn aber, bevor wir über seinen Nachfolger sprechen, denn eigentlich die Regeln in Kanada, wenn der Premierminister zurücktritt? Um dann mal den Vergleich zu Deutschland zu wagen. In Deutschland wäre das im Prinzip der Rücktritt des Bundeskanzlers. So passiert 1974. Willy Brandt trat zurück und der Bundestag hat einen neuen Kanzler, in diesem Fall war es Helmut Schmidt, gewählt. Soweit die deutsche Historie. Was war denn in Kanada nach dem Rücktritt Trudeaus passiert? Rein regulatorisch, also vom politischen System her?
Er ist Anfang Januar gar nicht zurückgetreten, sondern hat nur seinen Rücktritt angekündigt. Mhm. Und insbesondere seinen Rücktritt vom Amt des Parteivorsitzenden der Liberalen Partei und hat die Governor General Mary Simon, wir leben hier in Kanada in einem parlamentarischen Westminster-System, das wir so in Deutschland nicht kennen. Er hat, also vielleicht noch als Ergänzung, der britische König ist quasi der höchste Repräsentant auch Kanadas. Und er hat hier einen Vertreter des Königs oder in diesem Fall eine Vertreterin, die heißt Mary Simon. Und sie ist sozusagen die höchste Institution. Und der Premierminister damals noch, Anfang Januar, Justin Trudeau hat sie um Prorogation gebeten für das Parlament. Das heißt, auf eine bestimmte Zeit hin kann der Premierminister darum bitten, dass das Parlament nach Hause geschickt wird. Und in diesem Fall sollte es erst am 24. März, also erste, zweite Januarwoche, Prorogation. Die General Governor hat zugestimmt und dann ist das Parlament bis zum 24. März quasi in eine Pause geschickt worden. Es hat nichts stattgefunden. Man hatte sich vorher schon in den Parlamentssitzungen mehrfach verstrickt. Und am 24. März, so war es geplant, wäre das Parlament wieder zusammengetreten mit der Ankündigung, dass man ein Misstrauensvotum auf jeden Fall auf den Weg bringen wolle. Diese Zeit allerdings von Januar bis März haben die Liberalen dazu genutzt, einen eigenen Kandidaten zu nominieren innerhalb der Liberalen Partei für das Amt des Premierministers. Das ist ihnen gelungen und dieser Premierminister heißt heute Mark Carney. Er ist der neu vereidigte Premierminister. Er verfügt über keinen Sitz im Parlament und hat noch einen Tag vor dem 24. März, bevor das Parlament wieder zusammentreten sollte, hat er Neuwahlen verkündet. Das heißt, das Parlament ist gar nicht mehr zurückgekommen, sondern sofort in die Neuwahlen gegangen, die jetzt am 28. April stattfinden. Das Wahlgesetz sieht hier eine Frist von 36 Tagen vor.
Zwei kurze Nachfragen. Die erste Nachfrage, ist Justin Trudeau denn noch im Parlament oder hatte er jemals einen Parlamentssitz? Und die zweite Nachfrage, das heißt, eigentlich war geplant, ein Misstrauensvotum anzustrengen. Das heißt, dazu ist es aber nie gekommen jetzt.
Nein, man könnte es fast ja, taktisch-strategisch bezeichnen, dass die Liberalen hier die Gunst der Stunde genutzt haben, die letzten Wochen zur innerparteilichen Klärung der Nachfolgefrage zu nutzen und gleichzeitig zu schauen, welcher Kandidat in der Situation auch der verbalen Angriffe auf Kanada durch Donald Trump in den USA, wer möglicherweise eine besonders vertrauenswürdige Person ist für die Bevölkerung. Denn nur mal als ein kurzes Beispiel dafür. Ich habe hier vor mir liegen die Wahlprognosen aus Oktober, November, Dezember letzten Jahres für die konservative Partei mit Pierre Poilievre, dem Spitzenkandidaten und Oppositionsführer der Partei, und für die liberale Partei. Damals im Oktober beispielsweise, bis zum Ende des Jahres, führten die Konservativen mit deutlich 43% vor den Liberalen, die mal so gerade 22 hatten. Das hat sich alles innerhalb der letzten Wochen total umgekehrt. Darauf kommen wir ja möglicherweise nochmal zu sprechen. Aber entscheidend ist letztendlich, dass Mark Carney aus der innerparteilichen Willensbildung als neuer Premierminister und gleichzeitig Vorsitzender der Liberalen Partei Kanadas ins Amt gekommen ist und das Misstrauensvotum nicht mehr stattfinden konnte. Warum ist das wichtig zu wissen? Niemand kann wirklich einschätzen, ob die NDP unter ihrem Parteichef, New Democratic Party, unter ihrem Parteichef Singh, die vorher schon die Minderheitsregierung immer unterstützt haben, ob sie im Falle eines Misstrauensvotums das auch gemacht hätten. Um hier keine Niederlage im Parlament zu haben, hat man schlichtweg Neuwahlen ausgerufen. Sie hätten ohnehin regulär im Oktober diesen Jahres stattfinden müssen. Okay. Auch das nur am Rande. Insofern ist Mark Carney jetzt aktuell der neue Premierminister Kanadas, Nachfolger von Justin Trudeau. Und Justin Trudeau selber hat mehrfach seinen Wahlkreis gewonnen und war damit auch Mitglied des Parlaments.
Okay, vielen Dank für die Erläuterung, für die Antworten auf die beiden Nachfragen. Jetzt wollen wir uns doch direkt mal mit dem Herrn Carney beschäftigen. Also Sie sagen, er sitzt nicht im Parlament, das heißt, er ist ein eher Unbekannter, zumindest in der aktuellen politischen Landschaft. Wer genau ist er denn eigentlich? Was ist das für ein Mann? Und er ist innerparteilich gewählt worden zum neuen Parteivorsitzenden der Liberalen. War er denn die eindeutige Wahl oder gab es noch andere Kandidaten? Das wären so bei die Fragen. Also wer ist er und wer war seine Konkurrenz?
Mark Carney war der Vorsitzende der Bank of Canada und der Bank of England. Er ist also ein Mensch aus dem Finanzwesen, sehr versiert sicherlich in Finanzfragen. Ich kenne auch einige deutsche ehemalige Europaabgeordnete, die heute im Bundesbankvorstand sitzen beispielsweise, die kennen ihn, die haben ihn kennengelernt, insbesondere in der Finanzkrise 2008-2009. Dort hat er Verantwortung im Finanzsektor getragen. Ob er der Garant dafür war, dass die Finanzkrise auch in Kanada weitgehend glimpflich abgelaufen ist. Darüber gibt es sehr, sehr unterschiedliche Aussagen. Mhm. Er hat im Übrigen auch den ehemaligen Premierminister Stephen Harper finanziell in Finanzfragen, Währungsfragen und anderen Dingen beraten. Das heißt, Stephen Harper kennt auch den heutigen Premierminister Mark Carney von den Liberalen, obwohl er damals eben ein Konservativer war. Er hat nur bisher keinerlei, das muss man schon kritisch anmerken, keinerlei parlamentarische Erfahrung. Er musste auch noch nie im Parlament, im Gegensatz zu Pierre Poilievre, ein leidenschaftlicher Parlamentarier, er musste noch keine Debatte im Parlament aushalten, sondern er musste letztendlich seine Bank führen und die Bankgeschäfte und die Finanzgeschäfte Kanadas begleiten mit seinem entsprechenden Rat. Es gab mehrere Kandidaten für das Amt des Premierministers, beziehungsweise in diesem Fall des Vorsitzenden der Liberalen und noch besser der Vorsitzenden, denn als besonders favoritär galt auch die ehemalige Finanzministerin, die ich vorhin schon erwähnt habe, Chrystia Freeland, die sich allerdings mit Justin Trudeau über eine ganz maßgebliche Frage im Dezember, ja, in Deutschland würden wir sagen, richtig in die Wolle bekommen hat, sagt man hinter den Kulissen. Es ging nämlich um ein neues Finanzgesetz, was eine Entlastung für die unteren Einkommensschichten darstellen sollte, indem man hier übertragen auf unser System eine Mehrwertsteuerentlastung und eine Einmalzahlung für den Februar für die Kanadier angekündigt hat. Milliardenvolumen in kanadischen Dollar. Ob das wirklich gedeckt war, darüber gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Das ist nun mal so in der Politik. Aber die Umsetzung dieses Gesetzes kurz vor Weihnachten war so komplex und so kompliziert, dass man sich darüber gestritten hat, ob es am Ende wirklich sinnvoll war, dieses zu tun. Vielleicht da noch eine wichtige Anmerkung zu Kanada. Das ist uns und war mir vorher auch nicht bewusst. Wir haben hier sehr, sehr unterschiedliche Steuersätze zwischen den Provinzen.
Okay.
10 Provinzen und 3 Territorien in Kanada. Also auch ein föderal aufgestellter Staat, aber die erheben unterschiedliche Steuersätze. Ja, wenn ich die in die 16 Bundesländer als ehemaliger Landesminister, kann ich das ein wenig beurteilen. Wenn wir jetzt ganz unterschiedliche Mehrwertsteuersätze hätten, dann hätten wir sicherlich hier und da unterschiedliche Einnahmen. Von daher ist das Leben in Quebec teilweise steuerlich betrachtet teurer als in Ontario. Oder okay, eben im Westen Kanadas. Die Provinzen haben hier eine andere Funktion, eine andere Bedeutung und mehr Einflussmöglichkeiten und sind sehr, sehr bedeutsam, was den innerstaatlichen Zusammenhalt betrifft. Aber das vielleicht nur so am Rande.
Ja, vielen Dank. Das heißt, er war nicht von vornherein der eindeutige Kandidat, hat sich aber letztlich durchgesetzt und jetzt wird er in der Wahl am 28. April gegen Konkurrenten der anderen Parteien angesprochen und Sie haben einen Namen vorhin schon genannt, Pierre Poilievre ist sein Konkurrent. Er ist nicht der Einzige, Sie haben Singh auch als weiteren Namen genannt. Wie stehen denn die Chancen der seiner Konkurrenten und deren Parteien aktuell? Sie haben vorhin schon eine Umfrage aus dem Oktober genannt und haben angedeutet, es hat sich massiv verändert. Wie stehen die Konkurrenten aktuell da und wer sind sie genau?
Als ich im November in Kanada quasi mein neues Amt übernommen habe für die Konrad-Adenauer-Stiftung, hat jeder hier, mit dem ich am Anfang Gespräche geführt habe, mir gesagt, also der Wahlsieg der Konservativen, der ist so sicher wie nur irgendetwas. Also die Oktoberumfrage war nur ein kleiner Teil. 60% der Kanadier zu diesem Zeitpunkt November wollen einen Wechsel. So war eigentlich alles das, was mir entgegenschallte. Und es gab einen Artikel in einem wichtigen Magazin hier in Kanada, das den Liberalen nur noch eine 1%ige Chance auf einen Wahlsieg zugestanden hat, weil alle Umfragen sagten, die Liberalen haben ein so schlechtes Ansehen mit Justin Trudeau an der Spitze, dass sie abgewählt werden müssen. Denn die Probleme des Landes, das muss man einfach dazu wissen, sind enorm. Ob es sich um Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, um Drogenpolitik, eine, ja, ich würde sie als gescheiterte Drogenpolitik Kanadas bezeichnen, oder aber die Migrationspolitik, die ja sehr offen, sehr tolerant ist, aber eben auch ihre Schattenseiten hat, insbesondere mit Blick auf den Wohnungsmarkt, oder die Steuerpolitik und die hohen Lebenshaltungskosten, was die Menschen hier sehr, sehr belastet hat, oder eben auch ein sehr schwächelndes Gesundheitssystem. Das sind die Themen, die sich in dem anstehenden Wahlkampf schon im letzten Jahr immer und immer wieder andeuteten und von daher die Umfragewerte für die Konservativen nach oben getrieben haben. Seit Januar ist es und der Benennung insbesondere von Mark Carney sind diese Werte komplett gedreht. Zurzeit liegen in den Umfragen, bin gespannt, wie das TV-Duell heute auf Französisch ausgeht, etwa bei 43% für die Liberalen und etwa 38% für die Konservativen. Alle anderen Parteien spielen hier nicht die entscheidende Rolle, insbesondere nicht die NDP, die massiv an die Liberalen verlieren soll, so sagen es die Umfragen. Und auch der Bloc Québécois wird offensichtlich nicht so besonders gut abschneiden. Also es läuft offensichtlich wenige Tage vor der Wahl am 28. April auf eine Mehrheit der Liberalen hinaus. Mhm. Aber ich glaube, dass noch nicht vieles wird sich auf den letzten Metern entscheiden. Und vielleicht für uns in Deutschland interessant zu wissen, die Grünen spielen hier nahezu keine Rolle.
Okay.
Die haben hier zwei Sitze im Parlament. Das hängt mit dem Mehrheitswahlrecht zusammen. Denn wer hier die Mehrheit hat, der hat den Wahlkreis gewonnen und hat seinen Parlamentssitz. Und dann kommt es hier nicht zu diesen Verhältniswahlrecht bekannten Ausgleichsmechanismen, die wir im Deutschen Bundestag oder aber auch in den Länderparlamenten kennen. Von daher, die Grünen sind hier eher in einer sehr schwachen Minderheit. Sie spielen hier keine Rolle. Der Premierminister wird traditionell in Kanada zwischen den Liberalen und zwischen den Konservativen entschieden. Hm. Ich denke mir immer noch, dass Pierre Poilievre als Kandidat sehr überzeugen kann. Er ist ein leidenschaftlicher Redner, er ist ein toller Parlamentarier. Er hat seine Partei stark motiviert. Aber wie das nun mal so in unseren Parteien ist, da gibt es auch immer wieder Leute, die hier und da mal ein paar Steine in den Weg rollen oder im Hintergrund rumoren. Das ist bei den Liberalen der Fall in Richtung Makani. Das ist aber genauso bei den Konservativen der Fall. Jetzt muss man mal abwarten, wie die Wahl ausgeht. Ich sage zusammenfassend für den Wahlausgang, meine Prognose ist, es wird ganz knapp zwischen den Liberalen und den Konservativen entschieden werden. Wer am Ende eine Mehrheit, was die Sitze im Parlament betrifft, tatsächlich für sich entscheiden kann.
Mhm. Wahnsinnig spannend, wie sich das gedreht hat im Januar. Und da spielt wahrscheinlich auch die Wahl im Süden in den USA eine Rolle und damit dann auch der Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn der Spitzenkandidat der Konservativen, Pierre Poilievre, der wurde oft als kanadischer Trump bezeichnet, von der Art und Weise, wie er gesprochen hat, seine etwas polemische Art und Weise. Bis genau deshalb war er aber bis Anfang des Jahres eben so beliebt in Kanada. Entpuppt sich dieses Image oder diese Art und Weise jetzt so ein bisschen als Klotz am Bein?
Ihre Vermutung könnte in die richtige Richtung weisen. Denn nun ist er vielleicht nicht der Trump Kanadas gewesen und Trump hat selbst in Kanada, Donald Trump, der neu gewählte, wiedergewählte US-Präsident, hat in Kanada schon 2018, aber auch jetzt kein besonders hohes Ansehen genossen, jetzt noch viel weniger. Man kann allerdings rückblickend, ich bin ja erst seit November hier, man kann aber schon auch in der Wahlkampagne erkennen, dass man sich ein wenig verändern musste, denn die Wahlkampagne war zunächst die letzten Monate im letzten Jahr sehr, sehr stark fokussiert auf Axe the Tax. Also es geht hier um die CO2-Steuern, die die Lebenshaltungskosten nach oben getrieben haben oder aber auch die Industriebetriebe deutlich belastet haben. Das war ein Lieblingsprojekt der Liberalen, Stichwort Nachhaltigkeit und Klimaschutz voranbringen. Dafür ist eine Bundesregierung, in diesem Fall die kanadische, zuständig für die Energieversorgung, im Übrigen die kanadischen Provinzen. Auch das nur so eine kleine Besonderheit, die gar nicht groß genug eingeschätzt werden kann. Aber das vielleicht nur am Rande. Wir werden im Moment mit der Tatsache konfrontiert, dass die US-amerikanischen Wahlen für Donald Trump und der Wahlausgang in den USA maßgeblichen Einfluss inzwischen auf die Wahlen in Kanada genommen hat, weil alle anderen Themen, also Wohnungslosigkeit, steigende Arbeitslosigkeit, Drogenproblematik, Kriminalität auch in den Großstädten, gerade in den großen Ballungszentren auf den Straßen, bis hin zu den doch drastischen Lebenshaltungskosten in Kanada oder aber eine Einwanderungspolitik, die teilweise schon von der vorherigen Regierung von Justin Trudeau in den letzten Monaten des letzten Jahres schon zurückgedreht wurde, weil man erkannt hat, dass eine zunehmend auch illegale Einwanderung, aber Kanada hat ja auch sein spezielles System der Staatsbürgerschaft und der Einwanderung, dass das die Gesellschaft schlichtweg überlastet und überfordert. Deshalb hat man schon angefangen, wieder zu reduzieren. Die Zahl, die man eigentlich plante, 500.000 Menschen pro Jahr etwa, da ist man deutlich von abgekommen. Okay. Die Auseinandersetzung mit den USA ist sehr tiefgreifend. Und politische Beobachter sagen, das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen.
Okay.
Die Kanadier sind sehr patriotisch. Die Kanadier fühlen sich von Donald Trump und seiner Regierung sehr schlecht jetzt behandelt. Und viele seiner Argumente, wenn man sie überprüft, wer ist verantwortlich für den Drogenhandel, Fentanyl, in Richtung USA? Oder kommt nicht sogar der Drogenhandel aus den USA oder aus Mexiko oder anderen Regionen über Kartelle viel stärker in die USA? Oder aber wer ist verantwortlich für die Migration oder für den Aufenthaltsstatus von Menschen in den USA, die möglicherweise in Richtung Kanada streben könnten? All das wabert hin und her. Und Donald Trump hat mit seinem Angriff auf Kanada mit Zöllen, also Strafzöllen gegen Kanada, erst Ankündigung, dann wieder 4 Wochen Frist, dann erneute Ankündigung, dann wieder 90 Tage Aufschub, dann Aluminium und Stahl zwischendurch hin und her. Diese sehr inkonsistente Politik hat hier für sehr viel Verwirrung gesorgt und führt eher dazu, dass die Kanadier Richtung Europa schauen. Sie sind maßgeblich abhängig von Amerika, was die Wirtschaftsbeziehungen betrifft, aber sie wollen unabhängiger werden. Das gilt sowohl in Richtung Europa, das gilt auch in Richtung des indopazifischen Raumes. Die Kanadier sind sehr breit aufgestellt. Sie haben 2 große Bereiche in Ost und West quasi als potenzielle Partner vor sich. Ja. Aber ich plädiere natürlich als Vertreter der auch der europäischen Idee verpflichteten Konrad-Adenauer-Stiftung für eine starke Ausrichtung Kanadas in Richtung Europa und umgekehrt Europas noch stärker in Richtung Kanada. Mhm. Weil das ist unser geborener Partner. Wir sind gemeinsame Wertepartner und wir kämpfen gemeinsam für die Erhaltung demokratischer Grundwerte.
Ja, über die Partnerschaften Kanadas werden wir gleich auch nochmal genauer sprechen. Ich möchte aber zunächst noch einmal auf das Verhältnis zwischen Kanada und den USA zu sprechen kommen. Sie haben schon ganz viele Punkte angesprochen, die natürlich wahnsinnig wichtig sind, gerade aus Sicht Kanadas, die Frage nach der Migration, der Drogenhandel und dann vor allem aber auch die Zölle, also die wirtschaftlichen Aspekte. Es gab aber eine Idee des US-Präsidenten Donald Trump, die Schlagzeilen gemacht hat, weil sie zunächst einmal völlig absurd klingt und trotzdem immer wieder hochschwappt. Die Idee, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. Ist diese Idee überhaupt ernst zu nehmen? Wird die ernst genommen oder ist das einfach nur ein Symptom des tatsächlichen Verhältnisses zwischen den USA und Kanada? Und Sie haben den Stolz, den Patriotismus der Kanadier angesprochen, dass Sie genau dieser Satz vor allem deshalb ärgert, weil es ein Verhältnis auf Augenhöhe komplett beiseite schlägt.
Ich habe etwas Probleme dabei, diese Frage so mit Schwarz-Weiß, ja, nein, zu beantworten oder letztendlich zu sagen, ist es, welche Rolle spielt eigentlich die Politik des erneut wiedergewählten US-Präsidenten und was will er eigentlich bezwecken mit solchen Aussagen, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. Kanada könnte genauso auf die Idee kommen zu sagen, eigentlich historisch betrachtet und auch räumlich betrachtet würde Alaska ja viel eher zu Kanada passen. Und aufgrund der Nähe der Arktis auch die Frage Grönland in der Zusammenarbeit mit Dänemark ist in der Linie der Nordischen Allianz ja viel, viel sinnvoller, ohne dass ich jetzt dafür plädiere, dass Kanada irgendwelche Länder annektieren will oder würde. Kanada ist ein friedliebendes, ein sehr überzeugtes, demokratisches Land und würde nicht auf die Idee kommen, irgendetwas einzuverleiben oder zu annektieren. Man sollte aber Donald Trump ernster nehmen, als es manche tun. Manche sagen ja, er sei ein Dealmaker und er wolle einfach nur einen Stein ins Wasser werfen, um dann zu schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, er dominiert inzwischen mit einer für uns als Europäer fast chaotisch anmutenden Kommunikationspolitik oder Kommunikation über seine politischen Ziele, dass wir fast immer ja ein Stück weit nicht glauben könnend, dass das ein US-amerikanischer Präsident wirklich äußert. Denn wenn ein NATO-Mitglied quasi ein NATO-Mitglied annektieren möchte oder den Staat Kanada einverleiben möchte, einen souveränen Staat, dann ist das ja schon völkerrechtlich betrachtet nicht irgendwas. Dafür gibt es im Übrigen im NATO-Vertrag gar keine Handlungsanweisung. Denn ein womöglich Angriff zwischen einem NATO-Staat und einem anderen NATO-Staat auf einen anderen NATO-Staat ist gar nicht vorgesehen im NATO-Vertrag, im Artikel 5. Für wen entsteht dann die Beistandspflicht nach
Ja.
Artikel 5 des NATO-Vertrages? Also das sind alles Spekulationen, die uns im Übrigen hier auf der Straße oder in Konferenzen, die wir als Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Ottawa oder in Toronto oder in Montreal durchführen, immer wieder ja quasi entgegengehalten werden, ob
Okay,
das
ja.
wirklich der Fall sein könnte. Kanada wird nicht, nach meiner Einschätzung, wird keinesfalls der 51. Bundesstaat werden. Die Kanadier wollen es nicht.
Ja.
Die Kanadier wollen souverän bleiben und ich kann eigentlich nur empfehlen, auch ich habe der US-amerikanischen Regierung keine Empfehlung zu geben, aber man sollte nicht unterschätzen, die Kanadier sollte man nicht reizen. Und was ich nicht verstehen will, ist, dass in einer heutigen Situation, in der wir einen Systemwettbewerb haben zwischen den Autokratien und Diktaturen dieser Welt, mit China, mit dem Iran, mit Nordkorea, mit Russland, schauen wir nach Europa und den schrecklichen Krieg gegen die Ukraine. Wir alle hoffen, dass er so schnell wie möglich beendet wird. Aber in einer solchen Situation, dann allen Ernstes mit den engsten Partnern, in dem Fall Kanada, einen offenen Konflikt über die Frage Einverleibung 51. Staat. Er hat den ehemaligen Premierminister als Gouverneur bezeichnet. Das hat hier für sehr viel Nachdenklichkeit und sehr viel Empörung in Kanada gesorgt. Und er hat damit genau das Gegenteil erreicht. Die Kanadier rücken zusammen. Das Team Kanada, egal in welcher Partei, bildet sich gegen die USA bis hin zum Boykott von Waren in Geschäften, gegen US-amerikanische Waren.
Ja, und weil wir vorhin auch nochmal über Eishockey gespielt haben, wenn eine kanadische gegen eine US-amerikanische Eishockeymannschaft, egal ob das in der Eishockey-Liga ist oder dann eben die Nationalmannschaftsspiele sind und die Nationalhymnen werden zu Beginn der Spiele gespielt, wird aktuell die amerikanische regelmäßig ausgebuht. So viel also zum Verhältnis auch auf dieser Ebene. Sie haben auch die NATO eben bereits angesprochen. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, beide Länder sind, Sie haben es gesagt, souveräne Staaten, sie sind aber auch beide NATO-Mitglieder. Das heißt, sie sind auch militärisch miteinander verbündet. Welche Rolle spielt denn tatsächlich die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA, also mit den USA für die Kanadier? Welche Rolle spielt das und wie blickt man denn aus der militärischen Perspektive auf den Nachbarn? Also, wenn man bei uns die Debatte verfolgt, wir versuchen uns unabhängiger zu machen, versuchen eigene Rüstungsindustrie aufzubauen, uns unabhängiger zu machen, auch von militärischem Gut. Wie sehen das die Kanadier? Sind die da ähnlich verflochten wie wir? Haben die ihre eigene Rüstung? Wie abhängig sind die von den USA? Und ja, welche Rolle spielt das?
Ich glaube, es setzt sich in Kanada inzwischen in der breiten Bevölkerung die fast erschreckende Erkenntnis durch, dass die bisherige Unantastbarkeit Kanadas, des kanadischen Territoriums, es ist der zweitgrößte Flächenstaat der Welt nach Russland, liegt aber quasi im Westen, in Richtung, Atlantik. Entschuldigung, im Westen in Richtung Pazifik und im Osten in Richtung Atlantik, also zwischen zwei großen Weltmeeren. Und ich glaube, dass Kanada mit Blick auf die sicherheitspolitische Ausrichtung sich bisher sehr stark auf den nuklearen Schutzschirm, so wie wir auch in Europa, und auf den Sicherheitsschutzschirm genereller Art der Amerikaner verlassen konnte. Das hat sich allerdings dramatisch gewendet. Unter Umständen war es wie bei uns in Europa im Übrigen genau das Gleiche. Auch der Grund dafür, dass die wesentlichen Lasten der NATO durch die US-Amerikaner in den letzten Jahrzehnten getragen wurden. Das müssen wir schlichtweg anerkennen. Wir haben uns sicher geglaubt in Europa, wie auch die Kanadier sich sicher glaubten, unter dem Schutzschirm der Amerikaner könne ja nichts passieren. Links und rechts oder Ost und West sind wir von zwei großen Ozeanen umgeben. Die militärische Sicherheit, auch die maritime Sicherheit wird durch uns und durch die Amerikaner im Wesentlichen sichergestellt und die Sicherheit in der Luft durch ein gemeinsames Verteidigungssystem genannt NORAD, in dem die Amerikaner quasi die Luftverteidigung des gesamten nordamerikanischen Raums gemeinsam mit Kanada in einer gemeinsamen Zentrale übernehmen. Auf diese Systematik hat man sich verlassen und insbesondere immer gehofft, dass im Norden Kanadas, nämlich der Arktis, nichts drohen könnte, weil die Arktis nahezu entweder unbefahrbar, aber auch nicht durchdringbar ist. Auch hier hat sich die Situation strategisch, militärisch betrachtet, sicherheitspolitisch gedreht. Denn die Aktivitäten der Russen und inzwischen auch die deutlichen Aktivitäten der Chinesen in der Arktis lassen aufhorchen, mehr als aufhorchen. Wir nehmen das gar nicht so wahr. Deswegen plädiere ich persönlich sehr dafür, dass wir in das richtige Konstrukt, die Verteidigungsallianz der NATO, noch besser integrieren, eine neue nordische Allianz zwischen Kanada, Grönland-Dänemark, Island, den skandinavischen Staaten, Norwegen, Schweden, Finnland, aber auch Großbritannien und Deutschland, um die nordische Flanke der NATO besser zu schützen. Und hierbei spielt Kanada eine erhebliche Rolle. Kanada hat, genauso wie wir in Deutschland, viel zu wenig in seine eigene Sicherheit investiert. Etwa 1,6% des Bruttoinlandsprodukts, das ist die etwa aktuelle Zahl, also deutlich weniger als die angestrebten 2%. Jetzt sage ich aber mal aus meiner Perspektive, ich finde diese Debatten über Prozentziele ohnehin wenig zielführend. Es geht um die Frage des Fähigkeitsprofils. Wer ist in der Lage, was dann auch für die gemeinsame Sicherheit der NATO, also Kanadas, der USA, aber auch Europas gemeinsam zu leisten? Was betrifft den Iron Dome, den Schutzschirm des Luftraums? Was betrifft die maritime Sicherheit? Und was wir auch vielleicht in manchen Debatten in Deutschland nicht ausreichend wahrnehmen, die Arktis kann ja auch unterfahren werden, im Gegensatz zur Antarktis, wie mir erklärt wurde, mit zum Beispiel nukleargetriebenen U-Booten. Das heißt, wir haben im Moment eine strategische Situation, die wirklich bedrohlich ist. Die Drohung Chinas in Richtung Taiwan sind erheblich. Im Windschatten quasi, hört sich ganz schrecklich an, aber im Windschatten des schrecklichen Ukraine-Krieges, Russlands gegen die Ukraine, völkerrechtswidrig, kein Vertun, der Krieg könnte sofort beendet werden, wenn Putin Einsicht hätte, dass der Krieg nicht gewinnbar ist. Hoffen wir, dass es so ist. Und auf der anderen Seite sind die Aktivitäten in Richtung der Arktis mit Blick auf die Ressourcen der Arktis. Es geht um Gasfragen, es geht um Ölfragen, es geht um Ressourcen, es geht um seltene Erden. Es geht aber auch bei der Grönlandfrage um die strategische Bedeutung einer möglichen Verteidigung Nordeuropas. Wir haben ja immer diesen Blick, ich sage das in jeder Veranstaltung, wir haben ja immer diesen Blick auf den Dirka-Atlas. Sie wie ich sind mal in Deutschland zur Schule gegangen und wir alle kennen den Dirka-Atlas. In der Mitte quasi Europa, links die USA, rechts Asien und unten links Südamerika und unten rechts Australien, Neuseeland und der Rest Chinas, Indiens. Das Weltbild sollten wir uns aber hin und wieder mal, und so wird in Kanada inzwischen sehr intensiv gedacht, Think Arctic und Readiness, schauen wir mal auf den Globus von oben. Und dann sehen wir, wie gering eigentlich die Abstände zwischen Nordeuropa und Kanada über Grönland und über die Arktis tatsächlich sind. Und wenn durch den Klimawandel, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen zu, wenn durch den Klimawandel zwei Passagen, die Nordwestpassage und die russische Passage sozusagen im Osten, wenn die stärker befahrbar würden, weil eisfreier, häufiger eisfrei, dann sind das neue Handelsrouten. Und daran sind sowohl die Russen als auch die Chinesen erheblichst interessiert, weil es ihre volkswirtschaftlichen Kosten oder ihre wirtschaftlichen Kosten deutlich senken könnte, weil dadurch neue Transportrouten entstünden. Insofern ist das Thema Arktis für Europa, für die NATO, für Kanada, für die USA eines der mitentscheidenden Themen für die allernächste Zukunft. Das Konfliktfeld der Zukunft könnte tatsächlich, und das ist jetzt kein Satz von mir, Das mögliche Konfliktpotenzial in der Arktis ist besonders hoch, weil hier die Großmächte aufeinandertreffen und hier unterschiedliche Interessen und Sicherheitsfragen entstehen. Insofern haben wir ein hohes Interesse, sollten es haben, als Deutschland, als Europa in der NATO, als NATO, gemeinsam mit den Kanadiern unsere Verteidigungsfähigkeit, auch was die Industriepolitik betrifft, Verteidigungsindustrie, sowohl in Kanada ist einiges aufzubauen, als auch in Europa. Hoffentlich kommt es nicht zu spät. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hat ja nicht umsonst gesagt, dass wir bis spätestens 2029, erschrecken sich nicht, aber das Wort ist nun mal mehrfach jetzt gefallen, kriegstüchtig werden.
Ja.
Wir sind uns in Deutschland, ich muss das leider so sagen, aber ich nehme an, auch in Kanada ist die Situation nicht anders, wir sind uns nicht ausreichend der Lage bewusst. Ich will hier überhaupt gar keine Panik betreiben, aber ich glaube, wir sollten uns mit dem Gedanken anfreunden, dass für die nächsten Jahre die Welt nicht friedlicher, sondern unfriedlicher werden wird und wir selber mehr leisten müssen, wenn die Amerikaner sich stärker Richtung China und Richtung Indo-Pazifik orientieren. Da brauchen wir Partner und Kanada ist einer davon.
Zusammenfassend, also NATO und auch Militärpolitik spielen eine wahnsinnig große Rolle in Kanada, wenn ich das richtig verstanden habe. Und für alle, die sich jetzt mit der Zahl 2029 noch näher auseinandersetzen wollen, ich empfehle allen den Podcast Die Lage International des Stern mit Dr. Christian Mölling. Der erklärt immer wieder, was es mit dieser Zahl auf sich hat und warum wir bis dahin fit sein müssen, unser Land verteidigen zu müssen, aber auch dann eben gewappnet sein müssten für einen Krieg, der hoffentlich nicht kommt, aber möglicherweise kommen könnte. All das eben in dem Schwester-Podcast oder in dem Podcast der lieben Kollegen des Sterns, Die Lage international. Herr Altusmann, abschließend noch die Frage, Sie hatten vorhin angesprochen, Kanada könnte sich oder wird sich wahrscheinlich auch etwas wegorientieren von den USA, wenn Donald Trump entsprechend eine harte Kante zeigt, was die Zölle, was die Handelspolitik anbelangt, kann sich zum einen Richtung Westen über den Pazifik orientieren, nach Japan beispielsweise oder nach China, aber auch nach Osten Richtung Europa. Wenn die Kanadier weniger mit den USA handeln und wir als Alternative bereitstehen, ist das für uns auch ein Vorteil? Und wenn ja, und jetzt gucken wir nochmal ein letztes Mal auch auf die Wahl, was hat denn der Ausgang der anstehenden Parlamentswahl in Kanada möglicherweise damit zu tun, ob wir mit Kanada stärker oder vielleicht weniger stark zusammenarbeiten oder geben sich die Konkurrenten da eher wenig?
Eine ganz schwierige Frage, die man gar nicht so schnell beantworten kann. Wie geht es mit den USA insbesondere weiter? Ich glaube, wir sollten die Instrumente, die wir haben, als Europäische Union gegenüber einem, nach meiner Einschätzung, doch etwas in die Irre führenden Kurs der aktuellen US-amerikanischen Regierung unter Donald Trump dann auch wirklich überlegen. Ich erinnere mich, da war ich selber Minister in Niedersachsen. Da ging es auch um Stahlzölle und einen damals schon drohenden globalen Handelskrieg, in dem wir uns heute im Übrigen meiner Einschätzung nach schon längst befinden. Das einzige Instrument, die USA ein Stück weit zur Einsicht zu bringen, war der Druck auf oder die Androhung von Digitalabgaben, Digitalsteuern. Wir haben den Digital Market Act in Europa in Richtung der Plattformökonomien, Stichwort Amazon, Google und andere. Dort könnte man erheblich letztendlich, wenn man es wollte, auch den USA entsprechend schaden. Das Schlimme an der derzeitigen Situation ist, es wird Verlierer auf allen Seiten geben. Es wird in den USA die Arbeitslosigkeit steigen, die Inflation steigen. Die derzeitigen Sprünge bei den US-amerikanischen Staatsanleihen lassen Schlimmes befürchten für die internationalen Finanzmärkte. Das heißt, aus einem globalen Handelskrieg, der mit sehr wechselhaften Aussagen von Donald Trump erneut begonnen hat, könnte sich eine internationale Krise ungeahnten Ausmaßes entwickeln, die wir alle hoffentlich in irgendeiner Form verhindern können, indem man letztendlich die dramatischen Entwicklungen der USA Auch im Übrigen, was das Verlassen der USA von Wissenschaftlern, renommierten Wissenschaftlern, die in Richtung Kanada gehen, betrachtet, all das sind keine guten Zeichen. Dennoch gebe ich eine Hoffnung nicht auf, dass dort auch wieder Vernunft einkehren möge. Und man erkennt, dass dieser Kurs sicherlich ein Holzweg ist. Dennoch müssen wir mit den USA verhandeln. Die USA sind eine wichtige, sie sind die wichtigste Volkswirtschaft, die wichtigste militärische Macht der Welt. Und ob uns das nun passt oder nicht, selbst wenn Donald Trump mit verschiedenen Äußerungen uns mehr als irritiert, dennoch müssen wir mit der US-amerikanischen Regierung immer wieder in Kontakt bleiben und verhandeln und versuchen für Europa und für Deutschland im Besonderen und gemeinsam mit Kanada, auch für Kanada, dann das Beste dabei zu erzielen. Denn alleine der Warenhandel zwischen Europäischer Union und Kanada beträgt rund 85 Milliarden Euro jährlich. Das ist nicht irgendwas. Mit Deutschland sind es etwa 22 Milliarden Euro. Das heißt, Kanada ist ein wichtiger Handelspartner, aber man muss schon auch erkennen, die knapp 600, 500, schlagen Sie mich nicht, 585 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen zwischen Europäischer Union und den USA, die kann Kanada nicht ersetzen,
Klar.
sondern wir können nur als Europäische Union gemeinsam mit Kanada versuchen, noch stärker zu werden und darauf setzen, dass Kanada von dem derzeit eingeschlagenen Kurs dann wieder ein Stück weit zurückgeht, weil man erkennt, dass er selber den USA und den US-amerikanischen Bürgern mehr schadet, als dass er nützt. Ich verstehe bis heute nicht, warum die USA nicht gemeinsam mit der Europäischen Union, gemeinsam mit Deutschland, gemeinsam mit Kanada sich viel mehr auf den Wettbewerb mit den sogenannten Crink States, ich habe sie vorhin genannt, China, Russland, Iran, Nordkorea, auf die Auseinandersetzung mit den Diktaturen und Autokratien dieser Welt konzentriert, das wäre viel lohnender. In dieser Frage spielt es am Ende im Übrigen fast, meiner Einschätzung nach, gar nicht die entscheidende Rolle, wer nun, ob nun Pierre Poilievre oder Mark Carney Premierminister in Kanada werden würde. Ich finde, Pierre Poilievre macht eine tolle Arbeit, der kann das. Ich hoffe persönlich, privat, dass er Erfolg haben wird. Letztendlich werden wir aber auch hier mit der Regierung als Konrad-Adenauer-Stiftung arbeiten müssen und für das gute kanadische, deutsch-kanadische Verhältnis arbeiten wollen, wer am Ende dann auch die Mehrheit haben wird. Ein Vorteil sehe ich allerdings auch für Europa bei Pierre Poilievre, das will ich so klar sagen. Während die Liberalen in den letzten Jahren sehr stark in Kanada unter Klimaschutzaspekten alles nachvollziehbar einen Pipeline-Ausbau in Ost-West-Richtung im Wesentlichen verhindert haben oder aber das Wasserstoffabkommen mit Deutschland 2022 zwischen Scholz und Trudeau damals abgeschlossen, noch bis heute noch nicht eigentlich sollten in diesem Jahr schon Lieferungen stattfinden. Das ist nicht wirklich mit Leben gefüllt worden. Das heißt, es ist viel angekündigt worden durch die liberalen Partei in Kanada, aber die Umsetzung, da mangelt es nach meiner Einschätzung. Das mag nicht richtig sein. Aber Pierre Poilievre hat sehr klar angekündigt, in die Infrastruktur zu investieren, in den Pipeline-Ausbau zu investieren, in die Abschaffung der unterschiedlichen Steuersysteme in den Provinzen alles hineinlegen zu wollen, damit wir hier zu einem besseren Steuersystem und damit zu mehr Wohlstandssicherung für die Kanadier kommen. Also insofern, neben der Trump-Frage, die Kanadas Wahlen massiv beeinflussen wird, sehe ich inhaltlich viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden großen Parteien, aber inhaltlich sehe ich auch die Aufbruchsstimmung gerade bei der konservativen Partei. Die wollen hier richtig was reißen. Ob nach 10 Jahren nicht natürlicherweise hin und wieder dann mal ein Wechsel einem Land ganz gut tut, da könnten wir ja auch in Deutschland einige Beispiele nennen, wo es vielleicht hin und wieder mal ganz sinnvoll ist. Auf der anderen Seite, gerade die CDU, ich weiß es ja nun, ist ja mehr die Regierungspartei. Wir können besonders gut regieren. Ob wir auch gut opponieren können, das haben wir jetzt allerdings auch gezeigt mit Friedrich Merz im Bundestag. Auch das können wir. Jetzt müssen wir nur noch gut regieren in Deutschland. Und dabei wünsche ich uns allen natürlich viel, viel Erfolg, denn ich schaue sowohl jeden Tag in die Nachrichten in Deutschland, ich schaue aber natürlich genauso häufig in die Nachrichtensendungen und die augenblickliche Situation in Kanada. In Kanada ist man vom Grundtypus der Menschen her höflich, freundlich, zuversichtlich. Und das wird die Wahl entscheiden. Wer kann den Kanadiern diese Zuversicht, diese Hoffnung geben, dass es wieder besser werden wird? Im Übrigen eine Debatte, die auch für uns in Deutschland immer mal wieder geführt werden muss. Wie können wir eigentlich die Menschen wieder mitnehmen und wegbekommen, quasi von den populistischen Kräften in Deutschland und in anderen Ländern Europas, die auch in die Irre führen. Und diese Zuversicht und diese Hoffnung, das ist unsere Aufgabe als Union, aber auch als Konrad-Adenauer-Stiftung in den Ländern dieser Welt mit über 100 Büros, eines davon in Kanada, wo ich die Ehre habe, diese Aufgabe jetzt seit November letzten Jahres dann fortzuführen, meines Vorgängers. Das Büro gibt es erst seit 2019.
Noch ein sehr junges Büro, trotzdem mit großer Expertise. Herr Altusmann, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Kanadas Politik, die politische Landschaft und auch die globalen Herausforderungen, vor denen Kanada steht, aber auch die internen, näher gebracht haben. Und dann, ja, wir sind sehr gespannt, was am 28. April passiert, wofür die Kanadierinnen und Kanadier sich entscheiden, für die Aufbruchsstimmung der Konservativen oder für das Elbows Up. Wir lassen uns, wir geben nicht auf, jetzt kämpfen wir erst recht der liberalen Partei. Wir sind gespannt. Sie haben es uns etwas näher erklärt, worum es in Kanada geht. Und wir danken Ihnen recht herzlich. Und wer weitere Infos haben will, einen Link zur Konrad-Adenauer-Stiftung in Kanada, den finden Sie in den Shownotes. Da können Sie draufklicken und ja, kriegen dann noch mehr Infos, finden Sie auch alle Kontaktinformationen, um Herrn Altusmann und dem Team direkt Fragen zu stellen, wenn das von Interesse ist. Ich danke fürs Zuhören. Herr Dr. Altusmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Antworten und eine schöne und hoffentlich bald wärmere Zeit in Kanada.
Alles Gute, vielen Dank.